Ja, wenn Gott uns erfüllt, dann können wir die Fülle weitergeben. Gott hat Großes in Brasilien in den letzten 50 bis 60 Jahren getan. Missionare sind in Brasilien viele gewesen und viele Menschen haben zum Glauben gefunden. Und es freut mich zu sehen, dass aus diesem Land, das so lange ein empfangendes Land war, jetzt viele Menschen als ein sendendes Land wird, viele Missionare ausgehen aus Brasilien in andere Teile dieser Erde. Brasilien ist mittlerweile das Land mit den zweitmeisten gesandten Missionaren weltweit. Und wir in Deutschland sind ein Land, das mittlerweile Missionare empfängt aus anderen Ländern. Wir in Europa schon länger. Es freut mich zu sehen, wie Gott Dinge führt und wie Gott Menschen gebraucht, die die Fülle, die sie selber einmal erfahren haben, weitergeben können. Es ist ein spannendes Thema, die Fülle weitergeben. Ich möchte euch in eine Situation mit hineinnehmen, die vielleicht der ein oder andere von euch kennt. Eine mündliche Prüfung. Wie fühlt man sich dabei? Vielleicht steht bei dem einen oder anderen demnächst eine mündliche Prüfung an. Das Abitur ist ja noch nicht mehr so lange hin. Vielleicht steht eine andere mündliche Prüfung an. Vielleicht wird man sogar irgendwo als Zeuge geladen und muss eine Aussage treffen. Wie fühlt man sich kurz davor? Alle Augen sind auf einen gerichtet. Man fühlt sich vielleicht ein Stück weit in die Ecke gedrängt. Und jetzt darf man eine Sache garantiert nicht tun. Und das ist Schweigen. In einer mündlichen Prüfung oder wenn man eine mündliche Aussage treffen muss, dann darf man eine Sache nicht tun. Schweigen ist da keine Option. Wir kennen andere Situationen, vielleicht aus Filmen, wo dann bei einer Festnahme die Aussage getroffen wird, Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht, nichts zu sagen an dieser Stelle. Auf einmal, in dieser Situation, ist Schweigen eine gute Option. Unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Reaktionen. Manchmal ist Schweigen gut, manchmal nicht. Ich möchte heute nicht über die Zunge predigen und wann es sinnvoll ist, den Mund zu halten oder wann es sinnvoll ist, etwas zu sagen, sondern diese Predigt soll eine Ermutigung sein, von dem weiterzugeben, was wir selbst empfangen haben, nämlich von Jesus zu reden. Und ihr werdet es schnell merken, wenn wir den Text lesen. Apostelgeschichte 4, die ersten 22 Verse. Wer mitlesen möchte, kann das gerne tun. Es ist ein etwas längerer Text, lasst uns aufmerksam zuhören. Eine spannende Geschichte. Apostelgeschichte 4, die ersten 22 Verse. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten. Voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest. Und weil es bereits abends war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch der Hohe Priester Hannas sowie Kajaphas, Johannes und Alexander daran teil. Also die ganze Führungselite. Auch die übrigen Vertreter der hohen priesterlichen Familien waren vollzählig anwesend. So ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen Habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, vereinte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Art und Weise denn er gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln. Und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesem Menschen verfahren, überlegten sie. Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen. Und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns, und das ist der entscheidende Vers, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen. Denn alle priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Geheilte über 40 Jahre alt und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit gesund wurde, war ein eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Eine spannende Geschichte. Vor etwa 2 Jahren flog ich von einer Konferenz aus Rom zurück nach Köln. Und wir standen da zusammen mit einem anderen. Es war eine Konferenz für Gemeindegründung gewesen. Wir hatten uns auf der Konferenz kennengelernt und waren zufällig auf dem gleichen Flug zurück. Er war Gemeindegründer gewesen oder ist noch immer Gemeindegründer in Brandenburg, flog aber zu seiner Familie hier nach Köln zurück. Und wir hatten eine gute Konferenz erlebt, waren da im Gespräch gewesen, viele gute Impulse mitbekommen. Und vor uns stand in der Reihe zum Flug ein katholischer Kaplan oder ein Priester. Auf jeden Fall konnte man es merken an seiner Kleidung. Und es war eigentlich eine gute Vorlage gewesen. Wir kamen irgendwie schnell ins Gespräch mit diesem katholischen Geistlichen über Kirche, über wie sie Kirche gestalten, wie wir Gottesdienste gestalten. Er war schon mal in den Amerika gewesen, hatte die Willow Creek Gemeinde dort besucht, um dort Impulse zu bekommen und so weiter und so fort. Und wir sprachen viel über Kirche, über Kirchenorganisation, über Gottesdienste und so weiter. Und irgendwann mal als wir uns dann im Flugzeug verteilten, kam mir so irgendwie die Frage auf, wir haben jetzt bestimmt eine gute Dreiviertelstunde über Kirche und Gemeinde und alles, was dazugehörte, geredet. Aber haben wir in dieser Zeit auch nur einmal über Jesus selbst geredet? Wie kann es sein, dass in dieser Situation ich überhaupt nicht auf die Idee kam, über das, was eigentlich Glauben ausmacht, zu reden, über Jesus selbst, über Gott zu reden? Was hat mich eigentlich daran gehindert, frei und fröhlich von Jesus zu reden? Und warum ist Schweigen für mich häufig, so häufig, eine Option? Was hindert mich daran, die Fülle weiterzugeben, die mich eigentlich ausmacht? Und dann bin ich irgendwann mal auf diesen Text gestoßen und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich der Unterschied von einem Petrus und einem Johannes in dieser Situation in Apostelgeschichte 4, dass sie sagen, wir können gar nicht anders, als von Jesus zu reden. Wir fließen über. Wir können gar nicht anders, als wenn ihr uns den Mund verbietet, das wird gar nicht funktionieren. Wir werden immer weitergeben von dem, was wir selbst gesehen und gehört haben. Wir werden den Menschen immer von Jesus erzählen. Und was ist eigentlich bei mir manchmal anders? Ihr befindet euch in dieser genialen Predigtthemenreihe Der verschwenderische Gott aus der Fülle Gottes Leben. Und die Bibel ist voll von Versen. Wir haben das in der Anbetungszeit schon gesehen, dass Gott unsere Quelle ist, dass er unsere Fülle ist. Zum Beispiel Psalm 16, Vers 11 sagt das: Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Wir sind an der Quelle des der Freude. Johannes 10, Vers 10 redet davon, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Wie können wir diese Fülle weitergeben? Wie kommen wir dahin, dass aus uns Ströme des lebendigen Wassers fließen? Wie Jesus es selber sagt, wer an mich glaubt, sagt Jesus, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie kommen wir dahin? Und aus diesem Text, aus dieser Geschichte von Petrus und Johannes, denke ich, dass es vier Punkte gibt, die Petrus und Johannes hier ausmachen und die ich uns auch nahelegen möchte, um die Fülle, die wir erfahren haben, selber weiterzugeben. Der Kontext in Apostelgeschichte 1 bis 4 ist der, dass Jesus in Apostelgeschichte 1 in den Himmel fährt. Nach der Auferstehung, nachdem er den Jüngern begegnet ist, fährt er in den Himmel auf. Und die Jünger, sie warten auf das Kommen des Heiligen Geistes. Das hat Jesus ihnen versprochen, sie sind zusammen täglich und sie warten darauf, dass sie der Tröster, den Jesus ihnen versprochen hat, dass er sie erfüllt und dass er sie mit Kraft ausstattet. In Apostelgeschichte 2 lesen wir dann von Pfingsten, wie der Heilige Geist sie erfüllt, auf die Christen, auf die Jünger und die alle dazugehören, herkommt und wie die Gemeinde entsteht. Und dann haben wir unmittelbar vor dem Abschnitt, den wir gelesen haben, in Apostelgeschichte 3 die Situation, dass Petrus und Johannes in den Tempel gehen. Sie gehen, machen das, wie sie es eigentlich häufiger tun. Sie kommen in Kontakt mit dem einen Mann, der geheilt wurde, von dem berichtet wurde, und der Mann wird geheilt. Und durch diese Heilung angezogen, folgen viele Menschen, weil der Mann, der war gelähmt gewesen und jetzt folgt er Petrus und Johannes, geht er ihnen hinterher und die Menschen, sie kennen ihn, dass er vorher dort an der Pforte immer gesessen hatte und um Almosen gebeten hatte und jetzt auf einmal läuft er, was er nie konnte, der Gelähmte ist geheilt gewesen, er folgt Petrus und Johannes nach. Und die Menschen werden darauf aufmerksam, dass dieser Mann, Petrus und Johannes, hinterherläuft. Und sie fragen Petrus und Johannes, was es damit auf sich hat. Und daraufhin dreht sich Petrus zu ihnen um und erklärt ihnen, wer Jesus ist. Er predigt. Und dann kommt es zu dieser Verhaftung, die wir gerade im Text gelesen haben. Das ist so der Lauf der Geschichte. Wenn wir das lesen, Dann wird uns aber an einigen Stellen in diesem Zusammenhang oder kommt eine Formulierung immer wieder häufiger vor. Der Heilige Geist wirkt durch die Apostel. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 heißt es, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm gab. In Apostelgeschichte 4, Vers 8 lesen wir, vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Apostelgeschichte 4, Vers 31 lesen wir, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Immer wieder wird dieser Vers betont. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie waren voll des Heiligen Geistes. Petrus und Johannes sind mittendrin, wenn Gott wirkt. Sie sind nicht einfach nur so dabei. Sie stehen nicht einfach nur so nebenbei, sondern sie sind mittendrin. Sie lassen sich erfüllen. Vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, was heißt das? Wenn wir Christen werden, wenn wir zum Glauben finden, wenn wir unsere zu Jesus bekehren, dann kommt der Heilige Geist ins Leben des Menschen. Und da passiert das, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt. Gott zieht ein in unser Herz. Der Heilige Geist wohnt nun im Menschen. Und als Christen haben wir die Möglichkeit, diesem Heiligen Geist, Gott selbst in unserem Leben, Raum zu geben oder ihn zu dämpfen. Geben wir die Möglichkeit, dem Geist Gottes in unserem Leben zu wirken, oder dämpfen wir und betrüben wir den Heiligen Geist? Wir lesen davon in Epheser 4, Vers 30 und in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, dass wir es entweder eindämmen können oder dem Geist viel Freiheit geben können. Die Fülle des Geistes ist also das Maß der Kontrolle, die der Christ dem Heiligen Geist über sein Leben einräumt. Lassen wir uns von Gott führen, lassen wir uns von Gottes Geist führen, dass er in uns wirkt. Oder lassen wir es nicht zu, oder dämpfen wir es durch verschiedene Dinge, die nichts damit zu tun haben. Petrus und Johannes waren so voll des Heiligen Geistes, dass sie so überschwänglich von Jesus reden konnten. Wenn wir Zeugen sein wollen, wenn wir Menschen sein wollen, die begeistert von Jesus reden, dann müssen wir dem Heiligen Geist viel Platz in unserem Leben einräumen. Wie kann das ganz praktisch funktionieren? Epheser 5 redet davon, die Verse 15 bis 20. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater für alles, alle Zeit im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das Interessante an dieser Stelle ist, dass es ein passiver Befehl ist. Lasst euch erfüllen. Lasst es an euch geschehen, sagt Epheser. Ein passiver Befehl. Das heißt, ganz praktisch, und in diesem Zusammenhang wird das deutlich, die Dinge, die die Bibel Sünde nennt, die uns abhalten, davon Gott zu erleben, die sollen wir ablegen. Dafür sollen wir die Dinge, die geistliches Leben in uns hervorrufen, die Dinge tun. Das Gebet lässt uns im Kontakt mit Gott bleiben. Das Studium der Bibel füllt unser Denken mit geistlichen Wahrheiten. Der Gehorsam in der Praxis, die generelle Hingabe zur Heiligung, das ist ein Schlüssel der Geistesfülle. Wenn wir Menschen sein wollen, die von Jesus nur so übersprudeln, dann müssen wir uns auch von Gottes Geist füllen lassen. Und die Dinge, die uns davon abhalten, sein lassen, so wie uns an dieser Stelle das deutlich gemacht wird. Wir müssen uns von Gott selbst füllen lassen. Die Fülle des Geistes ist nicht irgendwie etwas Magisches, sondern einfach ein Raum für das Wirken Gottes. Lass die sündigen Dinge sein, tue die geistlichen Dinge. Und manchmal werden wir vielleicht auch dabei ein besonderes Gefühl, vielleicht bei einer Anbetungszeit oder so etwas haben, aber es geht auch darum, dass auch einfach unabhängig davon in unserem Leben Gott wirken zu lassen. Stell deine neue Woche unter Gottes Wirken im Gebet. Gib der Sünde nicht nach und sei nah bei Gott und an seinem Wort. Das ist die erste Sache, wie wir das ganz praktisch machen können. Die zweite Sache, die Petrus und Johannes an dieser Stelle auszeichnet, ist, dass sie einen Blick für die Situation haben. In dieser Geschichte gibt es drei entscheidende Wendepunkte. Als Petrus und Johannes mit dem Gelähmten konfrontiert sind, ist ihre Reaktion, und das lesen wir in Apostelgeschichte 3, die Verse 2 bis 6, Petrus aber blickte ihn an. Petrus und Johannes gehen durch den Tempel und sie sind in den Tempel hinein, sie sind fast jeden Tag dort. Es ist ein Ort, wo sie mit Menschen ins Gespräch kommen. Und sie gehen durch diesen Tempel, durch diese Pforte. Und der Mann, der Bedürftige, der Gelähmte, der fragt nach Almosen. Es ist eine ganz normale Alltagssituation. So wie wir vielleicht in Bonn auf dem Münsterplatz mal in die Kirche dort reingehen und jemand uns die Tür öffnet von Menschen, ein Obdachloser oder jemand anders uns die Tür öffnet. Aber Petrus und Johannes gehen nicht einfach vorbei, sondern sie sehen, dass das eine besondere Situation ist. Und es heißt, Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Petrus und Johannes nutzen diese ganz normale Alltagssituation und geben ihm etwas, womit er gar nicht gerechnet hatte, und erzählen ihm von Jesus dadurch. Der zweite Wendepunkt ist der in Apostelgeschichte 3, die Verse 11 und 12. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, der Mann, der gerade geheilt worden war, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Wieder eine besondere Situation. Der Mann folgt ihnen nach und auf einmal ist eine ganze Menschentraube, eine ganze Menschenmenge, die ihnen hinterhergeht. Und als Petrus das sah, drehte er sich um und sprach zu dem Volk. Und er nutzt wieder diese Möglichkeit, die Gott ihm gibt im Alltag. Der dritte Wendepunkt in dieser Geschichte ist in Kapitel 4, die Verse 5 bis 8. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der Hohepriester und so weiter. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie: Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen. Und wieder nutzt Petrus diese Möglichkeit, die er hat, und spricht zu ihnen. Ich weiß nicht, wie wir die Situation interpretiert hätten, in der Petrus und Johannes waren, wenn wir an ihrer Stelle wären. Petrus und Johannes stehen vor dem Bundestag der damaligen Zeit. Und das war nicht nur ein politischer Bundestag, sondern das war auch ein religiöser Rat, der höchste. Und sie müssen sich verteidigen, sie werden zur Rede gestellt. Ich bin mir sicher, Petrus und Johannes' Knie waren nicht fest, sondern die waren durchaus auch am Schlottern. Weil jetzt auf einmal wurden sie vor der versammelten Machtinstanz zur Rede gestellt. Und sie hätten ausweichen können. Sie hätten sagen: Ja, das war gar nicht so gemeint. Und wir wollten ja gar nicht hier was Großes machen, sondern wir sind ja nur einfach ein paar religiöse Menschen, dies und jenes. Aber so reagieren Petrus und Johannes nicht, sondern sie gehen auf diese Situation ein. Und Petrus hält eine wunderbare Predigt von dem, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Er sieht die Möglichkeit und er nutzt sie. Petrus und Johannes sind Menschen, die mit offenen Augen durch die Welt gehen. Die Möglichkeiten sehen, die um sie herum im Alltag geschehen. Und Gott benutzt sie auf wunderbare Art und Weise. Wir sind eine Gesellschaft, die, wenn wir durch den Alltag gehen, das häufig so tun, ich habe jetzt mein Smartphone nicht bei mir, aber dass wir mit gesenktem Kopf durch den Alltag gehen. Und ich möchte uns ermutigen, Menschen zu sein, die mit offenen Augen und mit einem Blick für die Situation durch den Alltag gehen. Dass wir Menschen sind wie Petrus und Johannes, die sehen, wo Gott uns offene Türen im Alltag gibt, um von dem zu bezeugen, was uns ausmacht. Ich weiß nicht, ob ihr mal in einer Situation gewesen seid, wo ihr Menschen um Hilfe gefragt habt, aber die Menschen euch ignoriert haben. Wir waren vor 2 Jahren auch in etwa mit meinen Schwagern aus den USA in Prag unterwegs. Und wir hatten uns in den U-Bahn-Tunneln verlaufen. Und wir kamen nicht mehr raus. Und wir sprachen 5 bis 6 Personen an, um dass sie uns vielleicht mal helfen sollten. Und sie alle ignorierten uns. Das ist kein besonders schönes Gefühl, wenn man mit dieser Art von Unfreundlichkeit begegnet wird. Lasst uns Menschen sein, die mit offenen Augen durch die Welt gehen und die Möglichkeiten, die Gott uns gibt, nutzen. Wir leben in einer Situation, in einer Gesellschaft, wo jeder heutzutage sehr viel beschäftigt ist, busy. Petrus und Johannes waren mit Sicherheit keine Menschen, die mehr als genug Zeit hatten. Sie hatten eine Gemeinde von 3000 Menschen zu leiten. Sie haben Witwen und Bedürftige versorgt. Da gab es viel zu tun. Und dennoch sahen sie die Möglichkeiten und nutzten sie. Unser Alltag ist voll von Möglichkeiten. Lasst uns sie nutzen. Die Möglichkeiten, die Jesus uns gibt im Alltag, sehen wir sie. Ich erinnere mich daran, wie ich eines Tages einer Jugendgruppe, wir haben uns überlegt, was wir am Abend nach dem Gottesdienst machen sollten. Es war ein Abendgottesdienst gewesen. Und wir hatten mehrere Möglichkeiten. Die eine Gruppe fuhr zu McDonald's, die andere Gruppe fuhr zu jemandem nach Hause und die dritte Gruppe fuhr noch irgendwo anders hin. Und ich war eigentlich überhaupt nicht hungrig gewesen, aber irgendwie endete es damit, dass ich zu McDonald's fuhr in der Gruppe. Und ich kam bei McDonald's rein und ich wusste in dem Augenblick, warum ich dort war. Ich traf einen Freund, den ich 6, 7 Jahre lang nicht gesehen hatte. Und wir sprachen den ganzen Abend über unsere Freundschaft, einen Mann, der Jesus noch nicht kannte, und darüber, über den Glauben und ganz viel. Und ich war so erfüllt von diesem einen Gespräch, das Gott mir gegeben hatte. Ich fuhr nach Hause, es war schon spät geworden, zwischen 12 und 1. Und ich dachte mir, ich muss noch mal eine Runde spazieren gehen und Gott dafür danken, was er mir für eine Möglichkeit heute gegeben hat, so ein Zeugnis weiterzugeben. Und ich ging spazieren und ich traf einen Freund, den ich 2 Jahre lang nicht gesehen hatte. Und ich sprach mit ihm über den Glauben. Und es war gerade irgendein Feiertag gewesen, der nicht so bekannt war, entweder Christi Himmelfahrt oder Pfingsten, und viele Menschen kennen ja die Feiertage auch gar nicht mehr. Und wir sprachen nochmal 1,5 Stunden darüber, was es heißt, über den christlichen Glauben und wie ich das erfahren hatte. Manchmal legt uns Gott die Dinge so direkt vor die Füße und führt uns. Manchmal sind es andere Dinge. Wenn Schweigen für uns keine Option sein soll, wenn wir die Fülle weitergeben wollen, müssen wir mit offenen Augen durch die Welt gehen. Versuch mal in der nächsten Woche auf der Arbeit bewusst dem Kollegen zuzuhören und Möglichkeiten des Zeugnisses von Jesus bewusst wahrzunehmen. Vielleicht einen aufmunternden Kommentar zu geben. Versuch mal vielleicht in der nächsten Woche jemandem zu helfen, so wie Petrus und Johannes dem Mann geholfen haben. Und wer weiß, was sich dafür Möglichkeiten des Zeugnisses heraus ergeben. gehe mit offenen Augen durch die Welt. Als drittes, den dritten Punkt, den wir bei Petrus und Johannes sehen, sehen wir, dass Petrus und Johannes Menschen waren, die den Verheißungen von Jesus nicht einfach nur zugestimmt haben, sondern ihnen wirklich geglaubt haben und in ihrem Leben sogar angewandt haben. Jesus redet davon in Lukas 12, dass wenn wir vor die Machthaber oder geführt werden, Jesus sagt, wenn sie euch aber führen in die Synagogen vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt euch nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, habt keine Angst davor, dass ihr euch irgendwann mal, dass Menschen euch fragen werden, was es mit eurem Glauben auf sich hat. Egal, was auch geschehen mag, der Heilige Geist wird euch führen. Sorgt euch nicht. Und dieser Aussage von Jesus, die Petrus und Johannes selber gehört haben, der vertrauen sie und der glauben sie. Und das ist genau die Anwendung davon. Petrus und Johannes stehen vor diesem Hohen Rat. Sie müssen sich verantworten. Sie müssen Stellung beziehen. Und sie tun das mit einem Freimut, der wirklich erstaunenswert ist. Weil sie Jesus glauben, weil sie keine Menschenfurcht haben, sondern einfach den Verheißungen von Jesus wirklich vertrauen. Und was ist die Reaktion des Hohen Rates an dieser Stelle? Sie sahen den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren. Und sie wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewahren waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Diese Reaktion, dass Petrus und Johannes so freimütig davon reden, stopft dem Hohen Rat den Mund an der Stelle. Und sie wissen nichts dagegen zu sagen. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial, was für ein Gottvertrauen Petrus und Johannes haben? Was das für Auswirkungen hat? Wenn Schweigen für uns keine Option sein soll, dann lasst uns den Verheißungen von Jesus wirklich Glauben schenken. Er hat uns versprochen, uns zu leiten. Wir brauchen keine Angst haben. Auch in der kommenden Woche möchte ich dich ermutigen. Vertraue dieser Verheißung, die Jesus hatte. Hab keine Angst vor den Antworten. Mach keinen Rückzieher. Gott wird dir die richtigen Worte geben. Wenn du im Bus sitzt und vielleicht irgendjemand über Kirche zufällig spricht, über auf der Arbeit über Gott spricht, über irgendeine Frage dazu hat, hab keine Angst davor, dass du die Fragen nicht beantworten kannst oder wie auch immer, sondern stehe mutig zu dem. Und der vierte Punkt, den Petrus und Johannes ausmacht an dieser Stelle, ist, der hängt sehr eng mit dem dritten Punkt zusammen. Der vierte Punkt ist das Bewusstsein, dass Gott derjenige ist, der die höhere Autorität ist. Sie stehen ohnehin auf der Seite des Siegers. Sie stehen ohnehin auf der Seite der Könige aller Könige. Mit diesem Bewusstsein gehen sie durchs Leben. Petrus aber und Johannes antworteten und sprach zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht lassen. Wenn ich so diese Geschichte lese, dann habe ich immer das Gefühl, dass Petrus und Johannes wie so auf einem anderen Level sind. Der Hohe Rat und die Menschen drumherum, sie versuchen hier unten irgendwie etwas zu bewirken. Stellschrauben zu verändern, andere Weichen zu stellen, irgendwie ihnen in die Quere zu kommen. Und Petrus und Johannes stehen über dem Ganzen. Sie stehen über dem Ganzen, weil sie in dem Bewusstsein leben, dass sie schon auf der Seite des Königs der Könige stehen, auf der Seite des Siegers. Und deswegen wissen sie, dass der Hohe Rat eigentlich gar keine Macht über sie hat. Auf sie ausüben kann. Sie wissen ganz genau, ich stehe auf der Seite Gottes. Und das gibt ihnen nicht ein Selbstvertrauen, sondern ein unheimliches Gottvertrauen, dass Gott diese Situation zu seinem Rechten führen wird. Und deswegen können sie sagen, Wir können es nicht lassen. Wir haben Jesus gesehen. Wir haben ihn angefasst. Wir waren dabei. Wir waren dabei, als Menschen geheilt wurden. Wir waren dabei, als Menschen alles für Jesus gegeben haben. Wir waren dabei, wenn als Menschen ihr Kostbarstes aus Liebe zu ihm gegeben haben. Wir haben gesehen, was Jesus für uns getan hat. Wir sind so erfüllt davon. Wir gehören zum König der Könige. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Nichts kann uns davon abhalten. Wir können es nicht lassen, von Jesus zu reden. Ich bin 3-mal durch die praktische Fahrprüfung gefallen. 3-mal. Beim ersten Mal bin ich mit hohem Selbstvertrauen hineingegangen. Beim zweiten Mal war ich unsicher und habe einen kleinen Fehler gemacht. Beim dritten Mal saß ich zitternd vor dem am Lenkrad und der Fahrprüfer konnte sich nicht überwinden, einem so ängstlichen jungen Mann den Führerschein zu geben. Beim vierten Mal habe ich die Fahrschule gewechselt. Hab mir ein halbes Jahr Pause gegönnt und habe die Prüfung beim gleichen Fahrprüfer wie beim dritten Mal gemacht. Er konnte sich nicht mehr an mich erinnern. Aber ich bin mit einem anderen Vertrauen hineingegangen, weil der Fahrlehrer, mein Fahrlehrer, auch ein ganz anderer und viel besserer war. Es macht einen Unterschied, mit welcher Situation, mit welchem Bewusstsein wir in manche Situationen hineingehen. Man redet im Fußball und sonst wo vom Selbstvertrauen. Wir als Christen haben aber ein viel größeres Vertrauen, ein Gottvertrauen. Und mit diesem Gottvertrauen können wir durch den Alltag gehen und uns fröhlich von dem weitergeben, was wir selbst erlebt haben. Lasst uns Menschen sein wie Petrus und Johannes, die voller Mut auf die Menschen zugehen, die nicht schweigen können von dem, was sie selbst erfahren haben. Egal, was dich erwartet in der kommenden Woche, du kannst mit dem Bewusstsein, auf der Seite des Siegers zu stehen, es angehen. Wenn wir die Fülle Gottes weitergeben wollen, dann müssen wir selbst Menschen sein, die uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Dann müssen wir einen Blick für die Möglichkeiten im Alltag haben. Dann müssen wir Vertrauen in die Verheißungen von Jesus haben. Und dann müssen wir in dem Bewusstsein durch den Alltag gehen, auf der Seite des Siegers zu stehen. Und uns das immer wieder neu in Erinnerung rufen. Lasst uns solche Menschen sein. Amen.